Hallo und herzlich willkommen. Wir sind endlich wieder zurück bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Unsere erste Sendung in diesem Jahr hier im wunderschönen Schillergarten. Dynamo führt weiterhin souverän die dritte Liga an. Die SGD spielt aktuell die zweitbeste Saison seit der Wende. Nur 2002, damals in der Oberliga, war man ein klein bisschen besser. Auswärts hakt es aktuell bei den Schwarz-Gelben. Und im Umfeld, da wird sich einiges ändern. Der Geschäftsführer Robert Schäfer wird den Verein spätestens Ende April verlassen. Was oder wer kommt danach? Darüber werden wir heute reden bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich darf Ihnen die Gäste unserer heutigen Sendung vorstellen. Er ist Vereinslegende, Ehrenspielführer, Aufsichtsratsmitglied, kurzum gefühlte Dynamo-Kompetenz in einer Person. Dazu noch war er einer der besten Liberos aller Zeiten. Herzlich willkommen, Dixi Dörner. Er ist mittlerweile neben Marvin Stefaniak der dienstälteste Profi bei den Schwarz-Gelben und neben Pascal Testroth der beste Torschütze im Jahr 2016. Marco Hartmann. Er arbeitet bei den Kollegen der Bild, beschäftigt sich dort intensiv mit dem Fußball im Osten, denn er ist der Sportchef im Osten bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Hallo Christian Künast. Und heute Sendung Nummer 10, da haben wir uns überlegt, für unser Mini-Jubiläum müssen wir auch einen Gast dabei haben, der bei der ersten Sendung mit dabei war. Er nimmt Dynamo weiterhin nicht auf die leichte Schulter, beschäftigt sich intensiv mit der SGD, arbeitet bei der Sächsischen Zeitung. Hallo Sven Geißler. Marco, haben denn 81 Kilometer Rückfahrt im Mannschaftsbus am Samstag gereicht, um den Ärger über den späten Ausgleich aus dem Kopf zu bekommen? Also ich gebe es ehrlich zu, ich hatte an der Abfahrt Dresden-Altstadt immer noch einen dicken Hals.
Ja, da hast du recht und mir geht es heute noch so.
Warum habt ihr den Ausgleich noch geschluckt in Chemnitz?
Ich glaube, weil wir zweite Halbzeit einfach zu passiv gespielt haben. Wir haben gar nicht bewusst versucht, das Ergebnis zu verwalten. Wir haben ja 2-1 geführt und haben viel zu wenig für die Offensive getan. Wir haben dann uns auf viele lange Bälle eingelassen, sind in viele Zweikämpfe verwickelt worden und ich glaube, es hat sich dann auch im Laufe der zweiten Halbzeit abgezeichnet, dass Chemnitz doch ein bisschen mehr gedrückt hat, gefährlicher war. Ja, und somit ist es nicht unverdient, wenn man den Ausgleich bekommt.
Christian, war das ein gerechtes Remis am Samstag beim Derby in Chemnitz?
Ich glaube ja, aber ich möchte noch mal eins sagen, weil das so ein bisschen rüberkommt, als ob das enttäuschend ist. Also wenn man sich die Saison anguckt, spielt keine Mannschaft wirklich konstant, außer Dynamo. Und wenn man mal 2-2 in Chemnitz spielt, ehrlich gesagt, A, kann man da auch verlieren und B, guckt euch die Tabelle an. Also es ist nichts passiert und
wir jammern so ein bisschen auf ganz hohem Niveau,
sag ich mal. Das stimmt, das ist ein bisschen jammern auf hohem Niveau, weil also am Ende der Saison wird Platz 1 stehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das ist schon mal eine mutige Aussage hier, aber wie trotzdem, so ein 2-2
oder 5-5. Ja, klar ist das ärgerlich, wenn man da noch kurz vor Schluss einen Ausgleich kriegt, aber guck dir an, welchen Mannschaften das schon alles passiert ist. Wir haben vorhin gerade noch vor der Sendung drüber geredet, in den letzten Minuten kommst du bei einem Tor Führung meistens unter Druck und es gibt, glaube ich, ganz wenige Mannschaften weltweit, die davor gefeit sind, sich dann mal noch einen Ausgleich irgendwie einzufangen.
Hören wir mal rein, was zwei Protagonisten am Samstag nach dem Spiel bei Dynamo TV dazu zum Spiel in Chemnitz gesagt haben.
Natürlich ist es sehr bitter und wir hätten sehr, sehr gerne gewonnen, aber die ganze zweite Halbzeit war nicht mehr gut genug von uns und ja, in dem Sinne war es dann, ich würde nicht sagen verdient, aber ja, kann schon mal dann passieren, dass man dann Gegentor kriegt, wenn man dann so schwach spielt in der zweiten Halbzeit.
Wir haben einfach dann von hinten immer so rausgespielt, die haben uns sehr hoch gepresst, zugemacht, langer Ball und dann ging das Spiel eigentlich über den zweiten Ball mehr oder weniger, das war ein ewiges Hin und Her und kein klarer Spielfluss und ja, das war ganz unangenehm und ganz eklig zu spielen.
Also ich war mir nicht zu sicher und ich glaube die anderen auch nicht. Wir haben Vollgas gegeben in der ersten Halbzeit, aber irgendwie in der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr so reingekommen. Klar, Chemnitz stand unheimlich unter Druck, hat natürlich mehr gemacht, aber ja, es ist ärgerlich und unser Trainer wird es diese Woche definitiv mit uns analysieren und dass wir es dann nächsten Samstag gegen Köln besser machen.
Dixi, Michael Häfele und Pascal Testroth bemängeln vor allem die zweite Halbzeit. Die große Frage natürlich, warum hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit in den Verwaltungsmodus geschaltet?
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Es ist ja nicht so, dass Dynamo in der zweiten Halbzeit keine Torchancen sicher spielt hat. Die Torchancen waren ja da.
Die speziell von der Ausmann.
Ja, ganz genau. Und wenn man diese Torchance verwandelt, führt man dort mit zwei Toren Vorsprung und dann ist der Sieg dann drin. Aber es ist natürlich klar, dass sich die Mannschaften eingestellt haben auf Dynamo und jetzt natürlich auch versuchen, Dynamo unter Druck zu setzen. Und da ist es auch schwer, der Marco hat ja das auch schon gesagt, bei diesen schlechten Bodenverhältnissen, dann von hinten, wenn du unter Druck gesetzt wirst, von hinten heraus zu spielen, dann versuchst du über lange Bälle zu kommen und das ist nicht das Spiel von Dynamo. Und ich denke, dass Chemnitz dass die zweite Halbzeit besser gemacht hat als die erste Halbzeit. Ja. Und so kurz vor Schluss zum Ausgleich gekommen ist.
Sven, es bleibt trotzdem festzuhalten, dass sich die SGD auswärts gerade so ein bisschen schwer tut. Der letzte Auswärtssieg liegt lange zurück, für uns lange, am 24. Oktober, damals das 2:1 in Kiel. Warum ist das aktuell so mit der Mini-Auswärtsschwäche?
Ja, das ist, wenn du das Stichwort Auswärtsschwäche anfügst, dann muss ich schon sagen, ist das auch Jammern auf hohem Niveau. Ja. Also wir hätten uns in einigen Serien sicher so eine definitiv Auswärtsbilanz gewünscht. Sicherlich, was Dynamo in dieser Phase der Saison ein bisschen fehlt, ist diese Dominanz vom Saisonbeginn. Aber da hat Dixi, glaube ich, den entscheidenden Punkt gesagt. Die Gegner haben sich besser darauf eingestellt.
Ich habe sogar den Eindruck, die wollen gegen Dynamo jetzt alle das beste Spiel ihres Lebens machen. Oder
das ist doch normal. Das ist wie in der Bundesliga. Da wollen auch alle gegen die Bayern das beste Spiel machen. Da gewinnt Darmstadt sogar eine Halbzeit und kann sich dafür im Abstiegskampf zwar nichts kaufen, aber das ist gefühlt für die auch ein Riesenhighlight, ist wie ein Sieg. Und ich muss mal sagen, wenn man diese Auswärtsspiele jedes für sich nimmt, ist vielleicht das Ärgerlichste daran, dass Dynamo außer in Chemnitz immer die beste Mannschaft, bessere Mannschaft sogar gewesen ist. Also in Erfurt definitiv, in Halle definitiv. Da müssen sie nur einen Sack zumachen. Das ist vielleicht ärgerlich. Das könnte man als Schwäche, und das meine ich mit dieser Dominanz, die weg ist, auch diese Wucht, die in der Hinrunde gerade so ein Spiel wie zu Hause gegen Halle noch entschieden hat. Das fehlt so ein bisschen. Also, dass man sich dann eben auf so einem 2:1 nicht ausruht, das würde ich sagen, ist auch das falsche Wort, aber ein bisschen zurücknimmt.
Das mit den Bayern der dritten Liga hörst du ganz besonders gern, oder?
Ja, nein, gar nicht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Marco, aber in den Heimspielen läuft es ja richtig rund. Also gab es zuletzt 3 Heimsiege. Aber was natürlich aufgefallen ist, beim Bremen-Spiel waren speziell die Pfiffe nach 20 Minuten. Da hast du nach dem Spiel auch ein klares Statement abgegeben. Sven Sova fragt uns via Facebook, wie geht denn ihr mit den Pfiffen um und wie kannst du als alter Hase, so alt bisher nun auch noch nicht, den Spielern in so einer Situation dann aber helfen?
Das war in Bremen so ein bisschen nach 20 Minuten. Ich habe das zum ersten Mal gemerkt auf dem Spielfeld, im Stadion. Und im Spiel hat es mich gar nicht groß beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch mit dem Hefe, mit Mocki, wir haben da relativ engen Kontakt, spielen da direkt nebeneinander.
Ja.
Ruhig bleiben, weiterspielen, unser Ding machen. Und das hat uns ja Stück für Stück auch wieder auf die Siegerstraße gebracht. Es war nur so nach dem Spiel, dass ich mich irgendwie nicht so gut gefühlt habe. Wir haben 2:1 gewonnen, ja. Und ich stand auf dem Platz und dachte so, boah, darfst du dich überhaupt richtig freuen jetzt?
Ja.
Ja, aber dieses Gefühl hatte ich nicht. Und dann habe ich reflektiert, woher kam das? Und das war so eine gewisse Grundstimmung, die irgendwie an diesem Spieltag auf mich gedrückt hat. Und deswegen
fand den Sieg gegen Bremen, der war elementar wichtig, weil eben auch die Konkurrenz dann für Dynamo gespielt hatte und auch diese Aufholjagd Moral gezeigt zu haben. Es kommt ja auch eher von den sitzenden Erfolgsfans, ist mein Eindruck. Denn die Unterstützung der aktiven Fans, siehe Samstag in Chemnitz, ist ja weiterhin großartig.
Ja, ich wollte damit auch nie der Großteil der Fans irgendeiner Weise angreifen. Es war einfach nur was ich loswerden wollte. Es waren kleine Bruchteile vielleicht, von denen das kam. Und ich glaube, es hat einfach Sinn gemacht, für alle sich mal zu hinterfragen, wie es weitergehen soll. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir am Wochenende wieder alle hinter uns stehen werden.
Aber Dixi, auch die aktive Fanszene hat dazu Stellung genommen. Da war im Facebook zu lesen, Zitat, man hat immer öfter den Eindruck, als wäre das dynamische Zuschauervolk satt und ziemlich überheblich. Da sage ich jetzt mal provokant noch dazu, dann können wir ja demnächst noch ein paar Klatschpappen austeilen und wir haben hier in Dresden die kleine Allianz Arena. Haben sich da wirklich einige tatsächlich mit ihrer Eintrittskarte ein total verkehrtes Anspruchsdenken erkauft?
Also ich sehe das nicht so dramatisch, wie das jetzt hier dargestellt wird. Wir sollten uns hüten, im Dynamo-Stadion, wo 30.000 Leute drin sind, die alle für Dynamo sind oder der Großteil für Dynamo ist, diese zu unterteilen in zwei Gruppen. Mhm. Ich denke, das ist sehr, sehr gefährlich. Die Mannschaft hat bis jetzt immer den Rückhalt gespürt, egal in welcher Lage. Jetzt war das gegen Werder Bremen ein Spiel, du legst 1-0 zurück. Du spielst von der Mittellinie dreimal zum Torwart zurück. Ne? Das Publikum wird unruhig. Werder Bremen zweite war, glaube ich, viertletzter zu dem Zeitpunkt.
Oder aber sieben Spiele letzter. Ungeschlagen.
Ja, sieben Spiele ungeschlagen. Sind andere Mannschaften auch. was ich damit sagen will, ist ganz einfach. Die Erwartungshaltung hier in Dresden ist riesengroß. Na, und wenn ich als Zuschauer ins Stadion gehe und Dynamo Dresden spielt gegen Werder Bremen 2., erwartet ganz einfach jeder, der da reinkommt, einen klaren Sieg. Na. Man kann sich
schwer. Bist du auch mit der Erwartungshaltung?
Nein, ich habe nicht gepfiffen.
Gut.
Aber ich weiß natürlich, dass es schwer ist gegen solche Mannschaften, die tief stehen, die auch ein kleines bisschen Fußball spielen können. Ne? Dass man sich da schwer tun kann. Wenn du dann in den Rückstand gerätst, dann guckst du dich erstmal an, um wieder Ordnung zu kriegen, ins Spiel zu kommen. Das dauert manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Aber die Zuschauer, die haben am Ende sich ja auch gefreut, dass am Ende dieser Sieg rauskam. Du hast das auch gesagt, der Sieg war sehr, sehr wichtig. Und ich verstehe auch in Margot, wenn du drin bist und die Pfiffe hörst, dass du dich erstmal anguckst, bist Erster und spielst souverän die Serie erstmal. Das da Unverständnis, aber man sollte das abhaken und ich bin davon überzeugt, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen.
Zum Beispiel ja am Samstag, es geht gegen Fortuna Köln. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, die sind die zweitbeste Rückrundenmannschaft, die Fortuna aus Köln. Da kann man davon ausgehen, das wird ein ganz anderes Spiel. Die sind auch ganz anders drauf als im Hinspiel, wo ihr die mit 5-1 weggefädelt habt.
Ja, das ist das Wichtigste, das aus dem Kopf zu kriegen, dass man davon ausgeht, dass das nicht auf uns zukommen wird. Ich glaube, eine Mannschaft, die ihren Spielstil hat, die dazu steht, die viel mit langen Bällen agiert, die versucht, auf zweite Bälle zu gehen und den Gegner so ein bisschen damit reinzuziehen in dieses Spiel. Und da wird es für uns ganz, ganz wichtig sein, dass wir nicht wie in Chemnitz wieder dahin zurückkehren, wo wir herkommen, was wir können, dass wir Fußball spielen wollen, Ballbesitz, Fußball, den Gegner laufen lassen. Und da müssen wir diese Woche einen Fokus drauf legen.
Jetzt hat man im Winter mit Fabian Holthaus und Stefan Kutschke noch zwei neue geholt. Haben die Qualität gesteigert, Sven?
Sie haben auf jeden Fall erstmal die Optionen gesteigert für einen Trainer. Und ich denke auch, qualitativ sind das zwei richtig gute Spieler. Also sicherlich braucht der Stefan auch noch ein bisschen Zeit, der Fabian braucht noch ein bisschen Zeit, um in Spielpraxis, die sie beide zuletzt nicht so hatten. Aber das sind zwei Spieler, wo ich denke, die das Niveau der Mannschaft auf jeden Fall heben können. Und vor allen Dingen sind sie eine zusätzliche, also gerade im Fall Stefan Kutschke, ist eine zusätzliche Option für die Offensive, wenn man eben doch mal auch noch verstärkter auf das Kopfballspiel setzen muss zum Beispiel.
Wir haben die beiden mal zu ihren ersten Wochen in Dresden befragt. Kutschke, Stefan Kutschke natürlich speziell auch zu seinem ersten Tor im Dynamo-Trikot.
Das ist was ganz Schönes. In der Jugend war ich zwar, wie gesagt, schon im Verein, aber jetzt für die Profimannschaft, ja, ein Tor zu schießen in dem Stadion und dann hört man den Namen schreien von 25.000, das ist wirklich das, wovon man als kleiner Junge träumt.
Alles richtig gemacht. Zu 100%, denke ich. Ich komme jetzt Spiel für Spiel, denke ich, immer besser rein. Und ich fühle mich hier sehr wohl.
Schon im Trainingslager waren alle sehr offen. Ich hatte ja schon, wie gesagt, von den Spielen, wo ich immer besuchen war, Ansprechpartner und auch Kontakte mit dem Eile und so weiter. Das ging ratzfatz und da auch ein riesengroßes Kompliment an die Mannschaft.
Die Situation des Vereins lässt es aber auch, denke ich, ganz gut zu, dass man sich hier wohlfühlt und sich gut einlebt und die Jungs helfen einem dabei. Und wir verfolgen alle das gleiche Ziel. Gerade auch im Fußball ist es ja immer so, dass man immer gewinnen will. Und da ziehen wir alle an einem Strang und da geben die Jungs geben mir da einen Platz und ich darf mitziehen und Ja.
Wenn ich nicht in Leipzig gewesen wäre, wäre ich vielleicht nicht hier. Ja, das muss man auch mal so sehen. Es war für mich ein Schritt in meiner Karriere, der mich in die Bundesliga gebracht hat. Das muss man ganz klar betonen. Natürlich habe ich das wahrgenommen, dass Fans das mit Skepsis betrachtet haben. Und dem habe ich mich aber gestellt. Und ich kann das nur mit guten Leistungen zurückzahlen, dass die Zeit dann vielleicht bei den Fans aus dem Kopf gestrichen wird. Und dass es dann heißt, Stefan Kutschke haut sich hier für Dynamo voll rein und das soll am Ende über dem Strich stehen.
Christian, man kann RB Leipzig sicherlich kritisch sehen, ohne Zweifel. Die RB-Vergangenheit von Stefan Kutschke wurde speziell in den sozialen Netzwerken doch kontrovers diskutiert. Er ist ein Dresdner Junge und er hat sicherlich auch kein Tafelsilber geklaut, nur weil er dort mal in Leipzig gespielt hat, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Also lass ihn mal noch 5 Spiele machen, lass ihn 3 Tore schießen, dann ist das sowieso vergessen. Also das ist halt was am Anfang klar ist. RB ein spezielles Konstrukt, möchte ich sagen, und es stößt wahrscheinlich in vielen Orten, gerade auch in Dresden, nicht unbedingt auf Gegenliebe, aber ich meine, ich glaube, das wird Marco auch sagen können, als Spieler nimmst du das gar nicht so wahr, du siehst halt, du spielst in einem Verein, ich merke das auch in Leipzig, also ich habe das Gefühl, denen geht es um den sportlichen Erfolg, denen ist jetzt nicht wichtig, kommt das Geld von da, sonst wie irgendwas, die wollen optimale Bedingungen haben, die wollen so hoch wie möglich spielen und ich meine, wenn man sich anguckt, was Stefan Kutschke damals in Leipzig gemacht hat, dann sollte man sich bei Dynamo, glaube ich, freuen, dass man ihn zumindest schon mal für ein halbes Jahr hat.
Ist so? Ja, die Einstellung der Spieler dazu, da denkt, glaube ich, jeder ein bisschen unterschiedlich. Ich kenne Kutsche damals noch als Gegner, er hat bei Babelsberg gespielt und es war für ihn ein riesen Karrieresprungbrett, ganz einfach. So wie er schon gesagt hat, wenn er vielleicht nicht dahin gewechselt wäre, wäre er jetzt nicht hier in Dresden, dritte Liga. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, aber da muss jeder so seine Meinung entwickeln, ob er das machen würde oder nicht.
Ganz klar. Und Stefan hat auch heute getroffen in der Nachwuchsrunde bei der 1:2 Niederlage gegen Teplice. Also gut, dass er jetzt in Schwarz-Gelb seine Tore schießt. Sven, insgesamt bleibt festzuhalten, Dynamo spielt bislang eine bockstarke Saison. Und immer wenn Dynamo in der langen 63-jährigen Historie, knapp 63-jährigen Historie, nach 26 Spieltagen 54 Punkte oder mehr auf dem Konto hatte, ist man mindestens Erster oder Zweiter geworden. Das sieht ja also schon mal gut aus. Kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Wie hoch schätzt du die prozentuale Aufstiegswahrscheinlichkeit der SGD an?
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit raus und sage 100%.
Du bist mutig.
Aber nur, wenn die Mannschaft ihren Weg weitergeht. Also das ist noch nicht erreicht, auch wenn wir sagen 100%. Es ist einfach noch nicht, es reicht noch nicht. Die Punktezahl reicht nicht. Das nächste Heimspiel muss die Leistung wiedergebracht werden und das bis zum Ende. Aber wenn so wie die Mannschaft bisher aufgetreten ist, wie sie auch mit kleineren, größeren Rückschlägen umgegangen ist, habe ich da vollstes Vertrauen, dass die Truppe stark genug ist und ob vor allen Dingen auch mental stark genug ist, sich das nicht zu nehmen. Und ich glaube auch nicht, das wäre nämlich fatal, dass sie sich zu sicher fühlt. Den Eindruck habe ich nicht.
Den Eindruck habe ich auch nicht. Christian, welcher Ostverein? Kümmert euch ja um den Osten, beeindruckt dich positiv, vielleicht aber auch negativ bislang in dieser
Saison. Also ich muss sagen, Aue, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, eine komplett neue Mannschaft, Trainer relativ spät dazugekommen, muss ich wirklich sagen, also so wie, wenn der Lauf noch ein bisschen weitergeht, würde ich die, glaube ich, auch ziemlich sicher auf Platz 2 setzen, zumal dahinter Groß Asbach jetzt hat einen guten Lauf, aber konstant spielen die auch nicht mehr, verlieren jetzt 4-1 in Halle, wobei das Spiel ein bisschen unglücklich für die gelaufen ist, aber was mich noch beeindruckt, muss ich sagen, Magdeburg mit einem sehr schmalen Etat, mit einem Kader, der größtenteils aus der vierten Liga kommt, mit einem sehr guten Trainer, dass die so oben mitspielen, ist vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, der Schwäche der Liga geschuldet, aber die machen es auch sehr gut. Enttäuscht, muss ich sagen, bin ich von Chemnitz, da hätte ich mir vor der Saison rein von den Spielern, die geholt haben, hätte ich mir viel mehr erwartet. Die haben, muss man leider sagen, ganz schön ins Klo gegriffen bei 1-2 Neuzugängen. Gut, Erfurt war eigentlich finanziell eng, Stadionausbau, dann gehst du im Winter, guckst dir die Zuschauerzahlen an, dann ziehst, dann spielt die Mannschaft nicht wirklich gut. Ja. 4.000 im Stadion, das war eigentlich zu erwarten, obwohl die ja mal die Mission 2016 hatten, glaube ich, dass sie aufsteigen wollen. Ja. Da sind sie leider weit von entfernt, ich glaube aber, die bleiben drin. Ja gut, Hansa ist bitter, muss man ehrlich sagen, Cottbus auch, zwei ehemalige Bundesligisten, dass die so unten reinrutschen. Cottbus erinnert mich ein bisschen an Stefan Effenberg. Wir haben einen neuen Trainer geholt, gewinnen zweimal und seitdem gar nichts mehr. Und werden jetzt so ein bisschen gefühlt immer weiter nach unten durchgereicht. Wird eng.
Wird definitiv eng. Sven, eine Frage noch zu Dynamo, zu einer Personalie bei Dynamo. viele Fans fragen sich, was ist eigentlich gerade los mit Justin Eilers? Der hat das Gleiche, was auch Christian Beck, sein Konkurrent in Sachen Torjägerkrone beim 1. FC Magdeburg hat. Der wartet nämlich noch 2016 auf den ersten Torerfolg. Denkt er momentan zu sehr nach vor der Bude? Fällt der Ball nicht dorthin, wohin fallen muss? Oder ist das einfach das, was auch alle großen Torjäger auf der Welt hatten, von Gerd Müller bis Cristiano Ronaldo? Es gibt halt auch mal Tage, an denen es nicht so gut läuft.
Also wenn ich das genau wüsste, würde ich mich jetzt bewerben für einen Beraterstab von Uwe Neuhaus.
Hier ist der Schrift.
Ich weiß es nicht genau. Ich denke schon, dass das ein bisschen zusammenkommt. Die Gegenspieler haben sich besser auf ihn eingestellt. Er hat gerade nicht den Lauf, das merkt er selber. Dann fängt er an nachzudenken. Dann geht die Großchance in Halle eben nicht rein. Die hätte er in der Hinrunde im Schlaf gemacht. Da kommt viel zusammen. Einfach weitermachen und dann wird der Junge auch wieder Tore schießen. Und man muss ja auch sagen, natürlich wird Justin an seinen Toren gemessen, aber man muss auch mal gucken, was er sonst noch auch für die Mannschaft leistet. Das ist auch nicht wenig. Also ihn nur auf die Tore zu reduzieren, wäre eben auch falsch. Deswegen einfach weitermachen und dann wird das auch wieder klappen, vielleicht ja schon am Sonntag.
Vielleicht ja schon am Samstag. Und wenn Justin nicht trifft, dann trifft halt der Hartmann. 4 Saisontore sind auf deinem Konto. 3 allein schon in diesem Jahr. Ich habe es gesagt, neben Paco Testroth bist du der beste Torschütze der Schwarz-Gelben. Kommt der Ball bei den Standards endlich wieder dorthin, wo er hinkommen muss?
Im Moment schon. Also ich habe ein gutes Gefühl einfach. Ja, es sind aber so Phasen, es ist nicht das erste Mal, dass ich sowas mitmache. Es gibt Phasen, da hast du mal das Gefühl, jetzt fällt er jedes Mal dem Hefe auf den Kopf. Und
habt ihr so einen kleinen Konkurrenzkampf?
Zurzeit geht es dem Hefe wahrscheinlich so, dass er eher mir vom Fuß fällt. Nee, gar nicht. Das Schöne an der Sache ist wirklich, wir haben 4, 5 Leute vorne, die bei uns bei Standards einlaufen, die mit aller Macht ein Tor machen wollen. Ja, Maschinen, und die wollen alle ein Tor machen. Das, diese Geilheit. Und das führt, glaube ich, dazu, dass wir dieses Jahr auch viele Standards verwertet haben und natürlich die Qualität, mit der sie Marvin reinbringt, das ist schon richtig gut.
Weil du Marvin gerade sagst, er und Marvin sind aktuell die dienstältesten Profis bei der SGD. Seit Sommer 2013 ist er im Kader. Was zeichnet Marco Hartmann aus, Dixi?
Ja, Marco Hartmann zeichnet aus meiner Sicht aus, dass er vom Einsatz von der Willensqualität vorangeht, auch wenn es mal nicht so läuft. Er kann seine Mitspieler mitreißen, das ist für mich auch das Entscheidende, weil er auch auf einer sehr wichtigen Position spielt. Also er spielt im zentralen Mittelfeld, wo er also die Ausstrahlung nach hinten haben kann, nach vorn haben kann. Und jetzt natürlich in letzter Zeit ist dazugekommen die Torgefährlichkeit. Und ich hoffe, dass das so weitergeht bis Mitte Mai.
Das hoffen wir auch sehr. Marco ist Vizekapitän und er ist auch einer der wenigen, die damals den bitteren Gang 2014 mit in die dritte Liga angegangen sind. Andere haben da vollmundige Versprechungen abgegeben und sind dann abgehauen. Er ist geblieben, trotz anderer Angebote.
Ja, Dixi hat es eigentlich schon gesagt, das zeigt seinen Charakter. Ich denke, Marco ist jemand, der Dinge zu Ende bringt. Der nicht einfach sich aus dem Staub macht. Er war ja in der Saison eigentlich als Ergänzungsspieler für die zweite Liga geholt worden und hat sich da einen Stammplatz erkämpft. Alle Verletzungen mal rausgerechnet, hat er sehr viel Pech gehabt, hat sich immer wieder rangekämpft. Was das bedeutet, vermag ich gerade sehr gut selber nachzuvollziehen, weil ich nach der schweren Schulterverletzung mich auch gerade wieder rankämpfe. Also Hut ab, was Marco mit seiner Leidensgeschichte da geleistet hat. Ich glaube, das ist sogar noch höher einzuschätzen, sich immer wieder zurückzukämpfen, zu motivieren, als die Leistung sonderhaft auf dem Platz.
Ich würde trotzdem sagen, im Handbuch der Sportverletzungen könntest du mit einem Vorwort dienen, weil Sven hat es jetzt gerade schon gesagt, du hast alles mitgemacht. Syndesmosebandriss, Bänderriss, Kapselverletzung. Gab es irgendwann mal einen Punkt, Marco, wo du gesagt hast, hört auf, vielleicht ist mein Körper für den Profifußball dann doch nicht geeignet?
Nee, also ich glaube, diesen Punkt hätte ich von mir aus nie erreicht. Das hätte mir, wenn dann wer von außen sagen müssen, der sagt, pass auf, dich nehme ich nicht mehr unter Vertrag. Ansonsten hätte ich das, glaube ich, nicht eingesehen. Und es gab auch, selbst hier in Dresden, in der Phase, wo ich mich quasi nach jedem Spiel wieder verletzt habe, irgendwie nie den Gedanken, so jetzt hörst du auf, es hat irgendwie Spaß gemacht. Und die Reha mit dem Rankämpfen, das stimmt schon, das ist nicht einfach, aber auch da kann man irgendwie so, seinen Spaß rausziehen. Hört sich jetzt übertrieben an, aber die Leute, die einen hier betreuen, das ist einfach top. Das ist top. Und Also bei mir war klar, die ersten Tage nach einer Verletzung, da mache ich mein Handy aus. Da will ich keinen Anruf haben von der Sächsischen Zeitung und wieder fragen, was jetzt, was geht in deinem Kopf vor? Ja, es ist einfach so. Aber nach einer Woche geht's los und du fängst an zu arbeiten und dann geht es darum, Fortschritte zu erleben. Und auch das ist ein Gefühl, wo man merkt, es geht vorwärts und es geht weiter. Und
ich notiere mal kurz, Marco, bitte nicht nach Verletzungen anrufen. ganz ehrlich, aber mal ernsthaft gefragt, kannst du da gerade in dieser Zeit bei so schweren Verletzungen der Kollegen Ginzek oder Bartstuber besonders mitfühlen, wie es denen jetzt geht?
Das ist schon bitter, also muss man einfach so sagen. Man fragt sich halt irgendwo dann, oder es fragen auch andere, wieso immer du? Und man macht sich schon Gedanken darum, liegt es an der Art und Weise zu spielen, liegt es an meinen körperlichen Voraussetzungen? Ist es einfach nur Zufall? Ich glaube, man kann bei verschiedenen Unfällen und Verletzungen dann wirklich unterscheiden auch zwischen diesen Punkten. Kann ich jetzt bei den beiden Kollegen, die du angesprochen hast, nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es passiert ist. Aber ja, es gibt schlimmere Sachen im Leben, als sich zu verletzen.
Ja, und sie werden hoffentlich wieder fit, so wie du jetzt fit geworden bist. Du hast ja hier in Dresden schon einiges mitgemacht. Ich habe mal geguckt. In Halle hattest du in 7 Jahren gerade mal 2 Trainer, Detlef Schössler und Sven Köhler. Und hier in Dresden waren es schon deren 6. Also in Dresden geht es Turbulenz um.
Ja, das stimmt, das habe ich am Anfang auch relativ schnell festgestellt.
Weil man sich hast du mal gesagt, Mensch, wo bin ich denn hier gelandet?
Nee, das gar nicht. Das hatte man ja so ein bisschen erwartet, traurigerweise. Aber es ist wirklich, du stellst dich immer wieder neu ein. Neue Trainingsabläufe, also das ist gar nicht so einfach. Aber natürlich auch, was man lernt immer viele neue Sachen dazu. Nicht, dass ich es befürworten würde, aber man hat immer wieder neue Eindrücke von neuen Trainern, die andere Sachen vermitteln.
Und bist eine treue Seele. Also ich habe mal geguckt, 3 Vereine stehen in deiner Vita. Der SC Leinefelde 1912, der Hallische FC und Dynamo Dresden als 27-Jähriger. Also 3 Vereine haben manche in einer ganzen Saison. Dein Vertrag läuft jetzt noch bis zum Sommer 2017. Marcel Koch fragt via Facebook, wirst du deine Karriere bei Dynamo beenden, wenn dir der Verein die Möglichkeit dazu gibt?
Auf jeden Fall kann ich es mir gut vorstellen. Ich habe am Wochenende im Bip-Top schon gesagt, mir geht es darum, dass ich glücklich bin, da wo ich bin. Ich war in Halle ganz lange Zeit glücklich, in der Phase, wo ich das Gefühl habe, ich brauche was anderes, um mich auch weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen zu suchen, bin ich nach Dresden gegangen, zu einem Verein, wo ich dachte, da kann das Ganze wieder funktionieren. Und im Moment spricht nichts dagegen, dass ich auch die nächsten Jahre hier bleibe, von meiner Seite.
Christian, ich habe mal geguckt, entfernt. Ist er vielleicht so ein bisschen auch vergleichbar mit Sebastian Kehl von Borussia Dortmund? Der hat auch ganz wenige Vereine gehabt und spielt ja auf der ähnlichen Position. War auch eine treue Seele.
Das gibt, muss man ehrlich sagen, gibt es im Profifußball wenig. Also mir fehlen gerade, du hast Sebastian Kehl angesprochen, Roman Weidenfeller auch noch. Der ist, glaube ich, jetzt auch inzwischen seit 14, 15 Jahren da. Es gibt so Spielertypen, für die dass das Richtige ist. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Ich bin selber oft umgezogen, beruflich und so weiter. Es ist halt so, wenn du irgendwo mal angekommen bist und du bist zufrieden da, warum sollst du dann weggehen und sag mal so, für ein bisschen Geld mehr sein persönliches Glück aufs Spiel zu setzen, wo du nicht weißt, wie es ist, du musst dich wieder neu durchsetzen, wieder neu reinfinden, du weißt nicht, passt das mit der Mannschaft dort, dann würde ich immer sagen, ja, wenn du zufrieden bist, dann bleib doch einfach, es muss ja nicht immer irgendwas anderes sein.
Bleib doch einfach. Wir haben mal gefragt, du bist doch in der Mannschaft sehr beliebt. Wir haben gefragt, was dich denn speziell auszeichnet bei 2 Spielern, bei 2 Müllers.
Er ist Führungsspieler bei uns in der Mannschaft, der auch jetzt in diesem Jahr vor allem wieder sein Torrischer gefunden hat. Und ja, ich denke, er macht das sehr gut.
Ja, er hat einfach am Platz den absoluten Willen, ja, die absolut richtige Einstellung, sowohl in der Defensive. Ja, da kannst du dich immer 100%ig auf ihn verlassen. Er ist immer 100% dabei. Ja, und im Moment klappt es bei ihm offensiv auch, ja, dass er mit seiner Wucht, mit seiner Kopfballstärke vor einem 16er reingeht und die Dinge über die Linie drückt.
Aber ich denke, wenn man mal seine Statistik sieht, dann muss man generell sagen, dass das schon beeindruckend ist für Mittelfeldspieler. Ich würde mal schätzen, dass er schon so jedes 4., 5. Spiel ein Tor macht und das ist sehr außergewöhnlich.
Aber der Hati ist einer, der auch seine Meinung vertritt und seine Meinung sagt, es ist auch gut so, ja, und dazu steht er und da sind wir auch alle recht froh drum.
Ich würde sagen, eine Marotte hat er in dem Sinne nicht, außer dass wir beide mal auf Auswärtsfahrten ein bisschen Manager zocken. Also wir wechseln immer. Jetzt die letzten Mannschaften waren Aston Villa und Southampton, da hatte er Aston Villa und ich hatte Southampton. Jetzt wollen wir wieder neu anfangen. Wahrscheinlich geht es in die 3. Liga und dann mal schauen, welche Mannschaften wir nehmen.
Marco, wenn es jetzt in die 3. Liga geht, dann könnte ich mir vorstellen, welchen Verein man nehmen könnte. Also geht es jetzt nur noch darum, wer in der 3. Liga Dynamo nehmen darf, bei dir und Yannick?
Ne, das war ein bisschen schwierig. Das mussten wir dann ausschließen im Endeffekt.
Okay.
Das haben wir uns wahrscheinlich nicht einig geworden.
Okay, also Dynamo ist nicht dabei. Kannst du sagen, welchen Drittligisten du gerade managst? Oder ist das zu defizit?
Nö. bin zu meinem alten Verein.
Zum Hallischen FC. Okay. Als Manager. Okay, machst jetzt so quasi den Bürger am Computer. Aber im Ernst, kommen wir mal zurück. Du hast Lehramt Sport und Mathe studiert und ja, also wenn du mein Mathelehrer wärst, würde ich mich auch nochmal einstudieren lassen. Könntest du dir vorstellen, aber dass es auch vielleicht in eine andere Richtung geht, dass du vielleicht der Sportdirektor in Realität wirst oder sagst du, nee, es soll schon die Schulklasse werden?
Im Moment würde ich wirklich sagen, ich gehe lieber in die Schulklasse. Das Fußballgeschäft, das ist ganz interessant, das kann man auch mal ein paar Jahre mitmachen. Auch die Menschen, die man dort kennenlernt, sind auch sehr, sehr viele interessante Leute dabei, aber ich glaube, ich mag auch einfach dieses Bodenständige, vielleicht auch irgendwann mal am Wochenende zu Hause zu sein und nicht irgendwo durch Deutschland zu fahren. Und ja, im Moment würde ich sagen, ich bin irgendwann in der Schule, aber wer weiß, was in 5 Jahren ist.
Ja, ein guter Sportdirektor, oder? Wenn er jetzt schon arbeitet am Computer.
Ich würde es ihm auf alle Fälle auch zutraut, ja.
Marco, wie schaltest du ab? Du bist in den sozialen Netzwerken gar nicht so omnipräsent, sag ich mal. Was machst du, um abzuschalten? Klar, Freundin ist, Familie ist wichtig.
Ja, also ich habe noch sehr, sehr gute Freunde aus Halle, mit denen ich regelmäßig Kontakt pflege, mal besuche, Familie besuche. Ja, ansonsten heute im freien Tag mal ein bisschen länger schlafen und dann halt zum Fußballtor kommen.
Das hast du dir verdient und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Marco. In der Geschäftsführung wird es, ich hatte es schon anfangs gesagt, spätestens Ende April einen Wechsel geben. Robert Schäfer wechselt den Verein, geht nach Düsseldorf. Der Verein ist darüber nicht glücklich, ganz im Gegenteil, denn Schäfer hat gute Arbeit gemacht. Was ihn besonders ausgezeichnet hat, das erklärt uns der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heilig.
Er ist ehrgeizig, er ist motiviert gewesen, hier nach vorn zu kommen. Und hat das sehr gut gemacht. Ich hatte es schon mal in einem Interview gesagt, er ist teilweise einer, der etwas zu weit nach vorn prescht, den man zurückholen muss, aber das hat auch vieles Positive gebracht, indem man manchmal einen Schritt zu weit geht und lieber dann einen Schritt zurückgeht und damit aber immer noch das erreicht, was man gewollt hat.
Dixi, das ist ja eine ganz neue Note bei Dynamo, dass ein Dynamo-Geschäftsführer nicht vom Hof gejagt wird, sondern dass er von einem anderen Verein abgeworben wird. Jens Heinig lobt speziell die Konsequenz von Robert Schäfer. Was schätzt du denn hier an seiner Arbeit in Dresden?
Ja, er hat natürlich hier gute Voraussetzungen gefunden, das muss man ganz, ganz einfach sagen. Ne, wir haben hier, oder die Mannschaft hat dafür gesorgt im DFB-Pokal, dass wir Rücklagen bilden konnten. Die Fans haben mit Zweitzulagen dafür gesorgt, dass das Geld in die Kasse kam. Das Bayern-Spiel muss man sehen, was wir hier gehabt haben. Das waren also Voraussetzungen, mit der er gut arbeiten konnte. Und er hat das auch dementsprechend gemacht. Was mir persönlich nicht so gefallen hat, ist dieser Wechsel gewesen, den er erst dementiert hat. Denn es kam ja schon zwischen Weihnachten und Neujahr, kam ja schon die erste Pressemitteilung, wo er sich immer noch hingestellt hat und das alles gesagt hat, es wäre nicht so. Er hätte mit Dynamo Dresden noch sehr, sehr viel vor. Ne, da kann man ganz anders auch mit uns, mit dem Aufsichtsrat umgehen, denke ich, ganz einfach, indem man klipp und klar sagt, also Freunde, wir müssen uns mal zusammensetzen. Ich habe das und das Angebot. Das hat mir also nicht gefallen. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendeiner aus dem Aufsichtsrat in Tränen ausgebrochen ist.
Weil du das gerade sagst, mit dem Abgang von Robert Schäfer, was auch den Fans teilweise negativ aufgefallen ist, ist eben, dass er den Vertrag bis 2018 verlängert hat und dann beim ersten Angebot aus Düsseldorf schwach wird.
Ja, ob es das erste Angebot war, kann ich nicht sagen.
Ja, aber nach der Vertragsverlängerung kann es ja nicht viel mehr Angebote geben.
Ja, aber das geht ja schon länger mit Düsseldorf. Also so wie er sich hingestellt hat, war es nicht ganz so. Er ist also schon im alten Jahr in Verbindung gewesen mit Fortuna. Das wissen wir. Wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Da werden ja auch ein paar Leute irgendwo sitzen, die uns das dann dementsprechend auch mitteilen. Also in der Beziehung ist das nicht so gewesen, dass man sagen kann, das war fair uns gegenüber. Aber nichtsdestotrotz werden wir versuchen, natürlich einen neuen Geschäftsführer zu finden, der auf ähnlicher Basis arbeiten kann und der Dynamo auch erfolgreich weiterführen kann.
Christian, lass uns noch mal ganz kurz bei diesem Abgang bleiben. die Außendarstellung war sicherlich suboptimal. Auch gerade dann noch die Interviews im Trainingslager in Spanien von Robert Schäfer, wo er das Ganze dementiert hat. Dixi sagt es ja, es hat schon Gespräche im Herbst mit Düsseldorf gegeben. Ihr habt da in eurem Blatt auch kein Blatt vor den Mund genommen und habt dann den Vergleich mit Pinocchio und Münchhausen angestellt.
Ja, das stimmt, weil ich glaube, die erste Meldung kam, muss man sagen, vom Kollegen vom Express in Düsseldorf. Das war, glaube ich,
da waren wir ganz glücklich drüber, oder?
Da waren wir ganz glücklich drüber. Wir waren in dem Moment glücklich, weil wir dann natürlich geguckt haben, stimmt das? Und auf mehreren Ebenen mit Herrn Schäfer gesprochen haben und er uns, sagen wir mal, sehr glaubhaft versichert hat, dass da überhaupt nichts dran ist und wir das dann auch geglaubt haben. Also warum soll ich ihm nicht glauben, wenn er glaubhaft sagt, das stimmt nicht, ich habe hier noch viel vor, das, was dann auch später gesagt wurde. Ja, und dann fühlt man sich natürlich auch so ein bisschen persönlich verarscht, möchte ich mal sagen, wenn dann irgendwie 3-4 Wochen später rauskommt, stimmt doch alles und es widersprach auch zu dem Zeitpunkt der Wahrheit, dass da nichts dran ist, also weil es gab definitiv schon Gespräche und das war, muss man sagen, mehr als unglücklich, das hat er auch zugegeben, das weiß er, glaube ich, auch und würde es auch nicht nochmal so machen. Wie gesagt, das für die Außendarstellung, also ich sage mal so, es gäbe einen besseren Start in Düsseldorf als den.
Definitiv. Und Konstanz bleibt, Sie haben es die Dynamo-Ultras kommentiert, für Dynamo weiterhin nur eine Stadt am Bodensee, denn Konstanz kehrt nicht so richtig ein.
Wie gesagt, man muss ja erstmal sehen, du hast es gerade gesagt, der wurde nicht vom Hof gejagt, der hat gute Arbeit gemacht und wird abgeworben. Das gibt es nun überall in der Wirtschaft oder im Sport. Da wird halt ein guter Trainer, geht dann halt mal woanders hin. Man muss sehen, Düsseldorf ist von der Größe her, ist es ungefähr mit Dresden vergleichbar von der Stadt. Ist natürlich so, dass dort, wer Düsseldorf kennt, das ist natürlich eine sehr wohlhabende Stadt. Da sitzen viele Firmen, die machen aus ihren Möglichkeiten sehr, sehr wenig. Die haben dort, müsste man sich mal in Dresden vorstellen, drumherum in Düsseldorf, da gibt es ganz viele Bundesligisten und die Landeshauptstadt spielt in der zweiten Liga gegen Abstieg. Da hast du Gladbach, da ist Leverkusen, der große Rivale Köln. Die haben alle, sagen wir mal, wirtschaftlich nicht wesentlich bessere Voraussetzungen als Düsseldorf. Oder vielleicht auch gar keine besseren Voraussetzungen. Spielen aber alle erste Liga. Das heißt, die Erwartungshaltung dort ist extrem hoch. Und ich glaube auch, dass er dort auch sehr gute Voraussetzungen hat, um was auf die Beine zu stellen.
Die Erwartungshaltung aber auch an ihn. Was erwartet ihn da vom Umfeld? Vielleicht auch vom Umfeld des Vereins, aber auch vom medialen Umfeld?
Das mediale Umfeld ist vielleicht sogar noch eine Nummer schärfer als in Dresden. Also wir haben es gerade angesprochen, wir haben den Express. Dann gibt es dort große Tageszeitungen. Das ist wie die Rheinische Post, das ist die Landeshauptstadt. Die haben dort große Sponsoren. Dort sitzen sehr viele große Firmen, DAX-Konzerne, Milliardenkonzerne. Mhm. Im Selbstverständnis der Stadt Düsseldorf ist das mindestens eine Bundesliga-Stadt. Und das ist ein irres Umfeld. Also wenn man sich anguckt, wie so die Entwicklung war, Fortuna ist dann vor ein paar Jahren aufgestiegen, dann abgestiegen, hatte mehrere Trainerwechsel, es hat alles nicht geklappt, jetzt spielen sie gegen Abstieg. Also das Umfeld, sagen wir mal, ist nicht unbedingt ruhiger als in Dresden.
Sven, also der nächste Geschäftsführer vor dem Absprung nach Köster, Maas, Bohne, Oppitz und Müller geht, also das Bäumchen-Wechsel-Spiel geht bei Dynamo weiter und trotzdem hast du in einem Kommentar geschrieben, der Wechsel ist ein gutes Zeichen. Warum?
Was schon hier gesagt worden ist, das trifft es, glaube ich. Er ist nicht vom Hof gejagt worden. Also bisher waren Geschäftsführerwechsel verbunden mit einer Krise bei Dynamo. Und das ist diesmal definitiv nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, der Verein ist an seinen entscheidenden Baustellen ein ganzes Stück weitergekommen. Wie viel Anteil konkret Robert Schäfer hat, das kann Dixi im Aufsichtsrat besser beurteilen als ich von außen. Aber er hat seinen Anteil definitiv daran. Das muss man auch und darf man auch nicht wegreden bei allen Dingen, die bei seinem Abgang jetzt, wo er sich da ein bisschen komisch verhalten hat, das sehe ich genauso wie der Kollege, dass das nicht optimal war. Aber die Situation für Dynamo ist eine ganz entspannte. Gerade was Köln betrifft, ist auf dem Weg. Die Stadionverträge, es gibt zwar gerade im Hintergrund wieder reichlich Zoff, um da eine gewisse Auslegung, aber es gibt diesen Stadtratsbeschluss. Also da sind Dinge selbst, woran ich noch nicht ganz glaube, dass es tatsächlich in die Puschen kommt, ist das Trainingszentrum. Weil man hat ja noch ein bisschen Zeit im großen Garten, da kann man ja noch ein bisschen warten. Aber es sind Dinge auf den Weg gebracht worden. Er hat also nicht nur von den dicken Brettern geredet, sondern er hat gebohrt. Mit Hilfe hauptsächlich der Mannschaft, der Mitglieder, die Umlage, alles was Dixi gesagt hat, das muss man auch sehen. Und er hat natürlich bessere Grundlagen auch schon vorgefunden als viele seiner Vorgänger. Auch das muss man sagen. Ja. Und noch ein Wort zur Konstanz. Es gibt eine Konstanz in dem Verein und ich hoffe, die bleibt auch und die heißt Ralf Minge. Und damit ist eine wichtige, vielleicht die wichtigste Position in dem Verein hochgradig besetzt und das, glaube ich, ist entscheidend für den Verein.
Ich glaube, wenn Ralf gesagt hätte, er geht, dann hätte es Tränen gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja ein Fußballverein. Wir wollen in erster Linie Fußball machen. Und deswegen haben wir auch Ralf Minge wieder zurückgeholt hier nach Dresden, um vor allen Dingen im fußballtechnischen Ding voranzukommen. Er setzt sich durch, er hat die Mannschaft zusammen mit Neuhaus zusammengestellt, das muss man sagen. Und im Moment sind wir da sehr erfolgreich.
An diesem Zwei-Personen-Konstrukt in der Geschäftsführung wackelt ihr auch nicht. Also das wird weiter Bestand haben.
Das wird, soweit ich informiert bin, weiter Bestand haben. Ganz genau.
Denn das muss man ja mal sagen. Du hast mit Robert Schäfer gesprochen. Was ist denn seine Hauptintention, jetzt nach Düsseldorf zu gehen? Hat die Fortuna eine größere Strahlkraft als Dresden? Oder ist es wirklich die Chance als Vorstandsvorsitzender, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch sportlich die Verantwortung zu tragen? Die hat er ja hier in Dresden nicht.
Wie der Kollege vorhin gesagt hat, kann Robert Schäfer auch Dinge glaubhaft versichern, die dann am Ende nicht unbedingt stimmen. Also ich kann nicht in ihn reinschauen, will ich damit
sagen. Versuchen wir es mal.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Reiz da ist im Fußball, wenn man schon im Fußball tätig ist, dann auch ins Sportliche oder die sportliche Entscheidungskraft zumindest mit zu haben. Das hat er ja, wie wir wissen, hier mal versucht. Und ist Gott sei Dank an Ralf Minge gescheitert und am Aufsichtsrat, was auch völlig richtig ist von der Rangordnung hier. Ich glaube, dass er sich das vorstellt in Düsseldorf. Und natürlich machen wir uns nichts vor, so schön und toll Dynamo und Dresden sind, was der Kollege auch gerade angesprochen hat, Düsseldorf ist näher dran an den Fleischtöpfen des großen Fußballs.
Noch.
Rein territorial.
Ja, du darfst nicht vergessen, also in Düsseldorf werden sie auch nicht mit Erdnüssen bezahlen. Ne?
Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber hier in Dresden kriegst du Erdnüsse?
Von der Omi manchmal.
Marco, aber du bist ja ein schlauer Kopf, also das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Wie nimmst denn du, musst immer auf deine Worte aufpassen, weil du bist Angestellter des Vereins, aber wie nimmt die Mannschaft diesen ganzen Wechsel wahr?
Es ist nichts, was mich persönlich groß berührt. Also ich hatte mit dem Robert ein geschäftliches Verhältnis einfach. Ja. Ich schätze ihn als Mensch, so wie er mir gegenüber aufgetreten ist. Ich glaube, so wie die Kollegen das eben gerade am Tisch schon gesagt hatten, er hat Sachen in die Wege geleitet, die aber auch auf einer guten Basis schon standen. Und ja, wie das Sven eben schon angedeutet hat, ich mache mir keine Sorgen, was jetzt kommt, weil ich glaube, der Verein auf einem guten Weg ist. Und als Spieler beschäftigt man sich damit, also ich zumindest, mit dem, was im Verein passiert. Ich kenne keine Details, ich bin da, glaube ich, eher in der Sichtweise ein Fan, der das betrachtet von außen. Aber ja, ist für mich auch interessant, wie das Ganze weitergeht, aber ich glaube wirklich, wir haben ein gutes Fundament, es sind viele Sachen angestoßen, die laufen und mit einem fähigen Mann kann man da jetzt auch weiterarbeiten.
Das denke ich auch, aber Christian, eine Nachfrage noch, hätte man Schäfer nicht eigentlich sofort beurlauben müssen? Immerhin wechselt er ja zu einem potenziellen Mitkonkurrenten, in der Wirtschaft ist es unüblich, wenn ein Manager zu einem Konkurrenten, Mitbewerber wechselt, wird er eigentlich sofort beurlaubt.
Das stimmt, das ist A, immer eine Frage der Alternativen. Das heißt, ich kann es jetzt nicht einschätzen, was gibt es hier noch zu tun, worin ist er noch eingebunden? Dann heißt es ja meistens, beurlaubt heißt bei vollen Bezügen. Das heißt, bis er dann in Düsseldorf anfängt. Es ist jetzt die Frage, gibt es, sagen wir mal so, wie in der Wirtschaft, Geschäftsgeheimnisse, die du mitnehmen kannst?
Ja, zum Beispiel ein Spieler, die jetzt, wo Dynamo ein Auge drauf geworfen hat, das weiß er ja jetzt auch.
Ich weiß nicht, das kann Dixi wahrscheinlich besser beantworten.
Dixi, gab es die Intention? Ist das ein bisschen prekär?
Es gab zu dem Zeitpunkt gab es ganz einfach keine Alternative dazu. Deswegen haben wir uns entschlossen als Aufsichtsrat bis zum 30.04., dass er das noch weitermachen kann. Und je schneller wir vorwärts kommen, umso eher wird sicherlich der Wechsel dann vonstatten gehen.
Was ich mir vorstelle, es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, jetzt in Düsseldorf dann einen Spieler zur Vertragseinhaltung anzuhalten. Er hat es ja selbst noch nicht getan, oder?
Ja, da gibt's ja viele Beispiele im Fußball. Auch Trainer sind schon gewechselt. Ich sag mal, Dieter Hecking, Stichwort. Der hat das schon zweimal gemacht in seiner Karriere. Also Das ist nun mal so. Das ist dieses Geschäft und das dürfen letztlich eben auch, oder Peter Packholt in Dresden erinnern. Oh, ja. Mein Gott, ich denke an Dieter Hecking. Ja. Es war Peter Packholt hier in Dresden, ne? Der sich sogar selber freigekauft hat.
Sich um die Kneipe kümmern in Wien.
Ja, sicher. um seine Frau. Und das war alles
vergiss klar, das bitte nicht.
Ne? Waren persönliche Gründe. Logisch. Es gehört einfach dazu. Und ich glaube, auch dich, also so wie Marco jetzt hier das sagt, so gilt das, glaube ich, auch bei der Fortuna. Es interessiert die Spieler am Ende nur am Rande, wer da Geschäftsführer ist und wo der herkommt und was der bisher gemacht hat.
Also Dixi, bin ich zu romantisch im Fußballbusiness veranlagt, wenn ich denke, Mensch, Verträge sind dazu da, wenigstens ansatzweise eingehalten zu werden.
So war es vielleicht mal vor 20 Jahren.
Bei dir.
Jetzt ist vorbei. Das ist vorbei.
Christian, du wolltest doch...
Ja, ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt nach München guckt, ne, ich glaube, das ist eine viel neuralgische Position. Guardiola, was macht der denn?
Ja.
Da ist jetzt auch klar, der geht zu Manchester City. Die sind vielleicht zumindest international noch eher Konkurrenten von Bayern als jetzt Fortuna und Dresden. Und da geht es vielleicht dann auch mal um dieselben Spieler. Und es geht auch irgendwie, die Bayern haben ihn auch jetzt nicht gesagt, adios. Der macht auch weiter, wobei ich mir das wesentlich schwieriger vorstelle, weil er wird jetzt zwar nicht mehr in die Kaderplanung einbezogen sein, aber ich sag mal so, da geht es dann auch um Vertragsinhalte vielleicht und um Summen, wann man weiß, wer was verdient.
Naja, wir sagen auf jeden Fall tschö, Robert Schäfer. Die Nachfolgesuche läuft. Am Freitag ist die Bewerbungsfrist für die offizielle Ausschreibung zu Ende gegangen. Und wie es jetzt weitergeht, das weitere Prozedere, erklärt der Aufsichtsratsboss Jens Heinig.
Ich hatte das ja auch schon mal gesagt, dass es eine kleine Arbeitsgruppe gibt innerhalb des Aufsichtsrates, die eine gewisse Vorauswahl macht. Meist ist es dann so, dass 3-4 Kandidaten in die Endauswahl kommen, die dann präsentiert werden im Aufsichtsrat. Und dann werden wir sicher den einen oder anderen einladen, um im persönlichen Gespräch mit dem Aufsichtsrat ein Gefühl zu bekommen. Dann hoffen wir, dass da der richtige Kandidat dabei ist und dann werden wir entscheiden im Aufsichtsrat und hoffen, dass der neue, ja, am liebsten wäre uns übergangslos, wenn Herr Schäfer geht, da ist, damit es vielleicht so eine gewisse Übergabe geben kann, zumindest dass da aber keine Informationen und das zeitnah fortgeführt wird.
Dixi, Bewerbungsfrist ist zu Ende. Wie viele Bewerbungen sind denn bei euch eingegangen?
Ja, die Frist ist am Freitag zu Ende gegangen. Und wir haben, ich glaube, 122, 123 Bewerbungen drin. Und wie der Jens Heinig das ja schon gesagt hat, müssen wir jetzt versuchen, den richtigen Mann zu finden.
Das wird dann die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Habt ihr schon den geeigneten Kandidaten dort gefunden?
Ja, ich gehöre leider nicht dieser Kommission an.
Aber du wirst
natürlich hier Geheimnisse verraten. Ach,
zu schade, aber Thorsten Keller fragt via Facebook, wann wird er beginnen, der neue Mann, und sollte er schon mal bei einem großen Fußballclub gearbeitet haben?
Da kann ich jetzt überhaupt nichts dazu sagen. Wir wollen das Beste.
Aber ihr diskutiert es ja sicherlich.
Ja, natürlich.
Klar. Wäre das so eine Voraussetzung, wo du sagst, naja, ist nicht unbedingt schlecht, wenn man schon mal Stallgeruch hat?
Ich glaube, das wär ganz gut. Aber wie gesagt, es muss alles bezahlbar sein. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein.
Wichtig sei, so Heinig, im Gespräch, dass auch die beiden Geschäftsführer miteinander können. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass auch Ralf Minge in die Suche mit eingebunden ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man sehen muss. Wir können nicht zwei Geschäftsführer haben, einen kaufmännischen, einen sportlichen, die sich gegeneinander hier das Kriegsball zuwerfen.
Das wäre schlecht. Und auf den neuen Mann warten jede Menge Aufgaben. Wir hatten es hier schon angerissen. Das Aufgabenfeld ist weiterhin groß als kaufmännischer Geschäftsführer bei Dynamo Dresden. Welche Aufgaben das sind, dazu nochmal Jens Heinig.
Ja, man muss ja ganz klar sagen, dass wir ein Stück des Weges gegangen sind, aber der Weg ist noch sehr, sehr lang. Das betrifft die Stadionverträge, die ja immer noch nicht endverhandelt sind, endbesprochen sind, wo man Lösungen noch finden muss. Das betrifft das Trainingsgelände, was extrem wichtig ist für den Verein, weil jeder weiß, aus dem großen Garten müssen wir raus. Also es gibt noch so viele Punkte, die dann auch bearbeitet werden müssen. Also wir sind ein kleines Stück des Weges gegangen, aber wir haben noch viel vor uns.
Wir haben es ja schon debattiert. Der neue Mann, wer es auch immer sein wird, findet ordentliche Voraussetzungen und soll aus den gegebenen Bedingungen das Beste machen. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, die offenen Baustellen weiter zu bearbeiten.
Die wichtigste wäre?
Für mich, aus meiner Sicht, die wichtigste unabhängig von den Stadionverträgen, weil da gibt es ein bisschen Luft durch den Beschluss des Stadtrates, ist das Trainingszentrum. Weil das ist die Arbeitsbasis für einen Profiverein. Und Marco, ich weiß nicht, ob du es grundsätzlich anders siehst oder jetzt nicht anders sagen darfst, aber die sind einfach nicht zweitligareif. Punkt. Daran sind viele Trainer hier in dieser Stadt und bei diesem Verein gescheitert.
Trainingsbedingungen sind schwierig.
Dresden ist meine einzige Zweitligastation und es ist von Trainingsbedingungen das Beste, was ich bisher kenne.
Ja. Das lassen wir mal so stehen. Wem würdest du den Job hier zutrauen? Hast du eine Idee?
Namentlich würde ich jetzt hier überhaupt
nicht. Schäfer war ja damals auch eigentlich
im Griff. Weil, das wollte ich gerade sagen, Robert Schäfer kam, da war auch keiner drauf gekommen mit Spekulationen und erfahrungsgemäß lohnt es sich auch nicht, über Namen zu spekulieren, weil es am Ende dann doch ein anderer wird und das. Ich sag mal, jetzt muss man wirklich, das ist die Aufgabe des Aufsichtsrates, jetzt den richtigen Kandidaten zu finden und auszuwählen. Der Aufsichtsrat ist gewählt von Mitgliedern, also haben wir da mal das größte Vertrauen, dass er da auch den richtigen findet. Ich darf den sowieso nicht auswählen.
Nö, aber du wirst darüber schreiben. Und er braucht auf jeden Fall einen guten Draht zur Stadionprojektgesellschaft. Da gibt es ja momentan eher ein Reizklima, würde ich mal sagen. Stichwort Instandhaltungsrücklage, Stichwort Steinhaus. Also er findet da kein Klima des ständigen Miteinanders vor, habe ich den Eindruck.
Ja, meine Frage an der Sache ist, liegt das an den Personen oder liegt das an dem Konstrukt dieser Stadionverträge, die so viel Reizpotenzial in sich haben zwischen den Partnern, dass das irgendwann auch immer wieder zum Vorschein kommen muss. Aber es ist schon richtig, was du sagst, Jens. Wie erwachsene Männer, von mir aus auch Frauen, sich zusammensetzen und nach den besten Lösungen suchen. Ich habe da manchmal von außen den Eindruck, jeder beharrt auf seiner Position und geht erstmal in Kampfstimmung, anstatt erstmal zu sagen, wir regeln es bis hierher und dann gucken wir mal, wie wir das nächste packen. Da ist kein Miteinander da, sondern Gegeneinander und ich glaube, das ist für beide Seiten einfach weder sinnvoll noch gut. Da wäre es schon schön, wenn da jemand käme, der diese Fronten schlichten kann. Aber wie gesagt, das Konstrukt an sich bietet so viel Konfliktstoff, ja, das müsste an sich ausgehebelt werden.
Das glaube ich auch, oder? Also der Zusammenhalt oder die Zusammenarbeit.
Also Jens, ich kann es nicht schlichten.
Ja. aber vielleicht versuchen.
Also ich glaube, ich gebe Sven auf jeden Fall recht, dass man sich an den Tisch setzen muss und das ausdiskutieren sollte. Auf einer ganz anderen Basis, wie das vielleicht jetzt wieder läuft. Nicht? Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass es ganz einfach von Dynamo-Seite auch Seite der, also eine Aufgabe der Geschäftsführung und nicht irgendwie des Aufsichtsrates.
Also das wartet definitiv dann auf den neuen Geschäftsführer, weil offenbar klappt es ja jetzt mit dem aktuellen dann so nicht mehr in der personellen Konstruktion. Das haben wir ja jetzt schon rausgehört. Marco, du hast schon gesagt, du verfolgst die Suche nach dem Neuen interessiert aus der Entfernung.
Ja, also man bekommt es mit. Ich kann keinerlei Einschätzungen ein, egal welcher Kandidat da gehandelt wird oder es auch im Endeffekt wird. Ich kenne die Personen nicht, ich kenne ihre Fähigkeiten nicht. Das wird sich über die Zeit herausstellen. Und dann bin ich genau wie jeder Fan und werde das gespannt verfolgen, ob es sich weiterhin positiv entwickelt.
Ihr sucht ja nicht nur einen neuen Geschäftsführer. Ich kann mir vorstellen, ihr sucht auch schon den einen oder anderen neuen Spieler, oder?
Also ich gehe mal davon aus, dass da...
Da weißt du doch sicherlich mehr, oder? Ja.
Also ich gehe mal davon aus, dass Ralf Minge und Uwe Neuhaus auf Spielersuche sein werden.
Spricht Ralf da mal mit Jörg? Mensch, Dixi, was hältst du von dem und dem?
Wir telefonieren schon öfters, aber in den letzten 3 Stunden war es nicht dabei.
Schade.
Ich muss noch etwas zum Stadion sagen. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Ich bin jetzt nicht im Detail drin, das ist 2 Jahre gewesen sein, gelesen, dass Dynamo Dresden mehr Stadionmiete zahlt als der erste FC Köln.
So. Mhm. So. Das ist so.
Das sagt doch schon alles über die Problematik aus, oder?
Die waren in einer sehr, sehr schlechten Verhandlungsposition, die Herren damals von der Sportgemeinschaft Dynamo und über den Tisch ziehen lassen, da, weil sie es nicht anders konnten und wurden zur Unterschrift gedrängt. Deshalb ist ja damals Ralf Minge auch als Geschäftsführer zurückgetreten.
da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Der Ralf, konsequent wie er nun mal ist, ist dann eben auch zurückgetreten, weil er die Stadionverträge als solche nicht unterschreiben konnte mit seinem Gewissen, weil sie so sind, wie sie sind. Man muss aber sagen, das Kind ist viel eher im Brunnen gefallen, nämlich als sich Volkmar Köster als Geschäftsführer dem Stadionthema nicht so gewidmet hat, wie man das hätte zu dem Zeitpunkt machen müssen. Und dann sind eben Verträge entstanden, an denen Dynamo nicht mitbeteiligt war an der Ausarbeitung der Verträge, aber die letztlich unterschreiben musste, weil der Verein wieder mal in einer Zwangssituation war. Also das ist halt wirklich alles schiefgelaufen. Und ich war bei Stadtratsentscheidungen dabei, da wurde der Stadtrat beauftragt, sogar dieses Konstrukt aufzulösen, unter Helmer Orosch noch, unter der Oberbürgermeisterin. Ist nie passiert, weil natürlich HBM, die haben eine wunderbare Situation, die wären ja dumm. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Die wären ja dumm, ihren Vorteil, den sie mit diesem Stadion haben, jetzt aus der Hand zu geben. Der Leidtragende ist in diesem Fall tatsächlich der Verein. Aber, wie gesagt, die Grundlage des Übels liegt auch beim Verein.
Dresden ist anders.
Führungsschwäche.
Dresden ist anders. Dixi, du bist am 25. Januar 65 geworden. Aus Altenthal setzt du dich aber auch nicht. Bist letzten Wochen wieder unterwegs gewesen mit der Fußballschule, mit der Dynamo-Fußballschule und ja auch noch Coach bei Einheit Mitte. Also immer noch schön aktiv am Ball.
Ja, solange mir das Spaß macht, werde ich das auch weiterhin machen. Das ist ganz klar. Ich zu Hause rumsitze und mir sonst was ansehen muss, da gehe ich lieber
fast. Nee, um Gottes Willen. Aber Sven, im Zusammenhang mit dem 65. Geburtstag, wird Dixi eigentlich genügend, gesamtdeutsch gesehen, für seine Verdienste gewürdigt? Du hast das anlässlich seines Geburtstags auch in der Zeitung dargelegt, warum er eben nicht der Beckenbauer des Ostens ist.
Nee, ganz klar, Dixi ist Dixi. Unser Dixi. Dynamo Dixi. Da brauche ich keine Erklärung über eine Legende von Bayern München, der gesamtdeutschen Nationalmannschaft. Dixi steht für sich. Das wollte ich damit gesagt haben. Und natürlich geht es ihm ähnlich wie vielen anderen Oststars, gerade im Sport, aber das geht bis in die Unterhaltungsbranche. Ich habe jetzt auch einen Kommentar gelesen, Achim Menzel, als der gestorben ist, dass man den eben noch als Ost-Unterhaltungskünstler darstellt. Nee, der hatte eben auch ein Leben, 25 Jahre im Westen in der Unterhaltungsbranche. Und das wird tatsächlich für meinen Geschmack zu wenig gewürdigt. Also einer wie Dixi, denke ich mal, hätte auch zum gesamtdeutschen Fußball was zu sagen. Aber das fragt halt keiner.
Außer wir bei uns. Christian, manchmal hat man wirklich den Eindruck, gesamtdeutsch gesehen, dass Dixi 100 Länderspiele, Olympiasieg, 558 Dynamo-Spiele, 5 Meistertitel, 5 Pokalsiege, trotzdem nur ein Meister zweiter Klasse ist. Oder ist das zu hart gesagt?
Ja, ich glaube, Meister zweiter Klasse ist zu hart gesagt, aber man muss, ehrlich mal, ich habe auch in den alten Bundesländern gelebt, die haben das hat die nicht interessiert. Also das hat die interessiert als
Dynamo-Trainer. Kennt die? Du hast ja nun im Westdeutschen?
Natürlich können
die mit. Oder sagen die als erstes, das ist der Beckenbauer des Ostens.
Das im Zweifel, ja. Natürlich kennen die den Namen, zumindest die sich mit Fußball auskennen. Bei den Jüngeren würde ich sagen, wird es schon ein bisschen weniger, aber man muss ehrlich sagen, die haben so, wie man im Osten die Bayern-Stars zum Beispiel oder die deutschen Stars gesehen hat, so war das ja nicht im Westen. Die haben ja kein DDR-Fernsehen geguckt. Also die West-Stars waren im Osten viel präsenter als andersrum. Und da brauchen wir nicht bei Dixi aufhören. Guck dir Peter Ducker an. Der hätte wahrscheinlich, wenn der auf der richtigen Seite der Mauer geboren worden wäre, bei Real Madrid gespielt oder sonst wie irgendwo. Das war halt einfach das Schicksal damals. Es ist bitter, aber lässt sich leider nicht mehr ändern. Also ich weiß es nicht, also die Wahrnehmung ist sicherlich da im Westen, aber nie mit der Wertschätzung, weil die sind ja nicht eure Ostliga, ja. Die können es natürlich auch nicht einschätzen.
Hat dich das genervt eigentlich mal irgendwann zu sagen, wenn du immer wieder gehört hast, hier, der Beckenbauer des Ostens?
Ja, genervt in dem Zusammenhang nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe dann auch drüber weggehört, das ist klar, ich hab mein Leben hier gehabt, aus sportlicher Sicht muss ich sagen, in hat mir nichts gefehlt.
Manchmal überlegt man ja vielleicht 10 Jahre später,
hast du damit?
Ja gut, die Überlegungen sind natürlich sind schon da, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wenn man sieht, was heute in welchen modernen Stadien gespielt wird in der Bundesliga oder bis, gehen wir nach Dresden, bis rein in die dritte Liga, dann kommt schon mal
Wehmut.
Der Gedanke, dass man sagt, Mensch, in so einem Stadion kann auch mal spielen. Oder ich meine, ich habe im Wembley-Stadion gespielt, ich habe in Mexiko gespielt, ich habe überall gespielt. Ne? Aber die modernen Stadien jetzt, ne? Und die Atmosphären in den Stadien, das sind ganz andere, als das vor 40 Jahren war.
Dixi, das kann dir auch niemand nehmen. Du bist das Idol auch des Vereins. War das manchmal auch eine Bürde?
Also es gab schon schwierige Zeiten hier in Dresden, gerade mit den ehemaligen Spielern, die hier, ich sag mal so, den Verein hochleben lassen, im Europacup gespielt haben, die man kurzzeitig nach der Wende total vergessen hatte, weil dort andere Probleme auf dem Tisch waren. Ja. Das hat sich in den letzten Jahren hier enorm verbessert und ich hoffe natürlich, dass dieser Weg weiter eingehalten wird.
Marco, wer waren eigentlich deine Vorbilder, Idole in der Kindheit, wo du gesagt hast, zu denen hast du hochgeschaut?
Also als Jugendlicher erinnere ich mich noch, oder als Kind war es so Mehmet Scholl damals. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich relativ zeitig dann auch aufgehört habe, mir diese Vorbilder zu suchen, weil sie klar aus sportlicher Sicht sehr, sehr viel Leistung bringen, aber ich suche mir Vorbilder gerne auch aus menschlicher Sicht und daher kenne ich die Personen nicht. Und deswegen gab es für mich dann irgendwann auch keine direkten Vorbilder mehr aus der Öffentlichkeit.
Dixi, fast zum Schluss kann ich es dir nicht ganz ersparen. Der 19. März jährt sich bald zum 30. Mal das unsägliche und schlimme Europapokal-Debakel von Dynamo in Uerdingen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. War das 3:7 deine schwärzeste Stunde?
Habe ich da mitgespielt.
Ich habe extra gestern nochmal nachgeschaut. Das waren die Mitspieler auch. Dixi, ich glaube, du hast sogar den Wimpel übergeben, dem damaligen Kapitän von Bayern 05 Uerdingen.
Ich kann mich jetzt kurz so erinnern dran. Ja. Ja, natürlich war das ein Spiel, was immer in Erinnerung bleiben wird, ist klar. Und das war natürlich die bitterste Niederlage, die ich persönlich erlebt habe im Fußball.
Und keiner kann sich so richtig erklären, warum, wieso, weshalb?
Nein, dafür gibt es ganz einfach keine Erklärung. Wir haben eine Halbzeit lang klasse Fußball gespielt und sind aus der Halbzeit rausgekommen, haben dort noch eine Viertelstunde mitgespielt und dann ging dieses Debakel innerhalb von 25 Minuten über die Bühne. Ich muss natürlich auch dazu sagen, auch wenn das so ein bisschen klingt als Ausrede, wir haben einen ungarischen Schiedsrichter gehabt, ja, der dann dort auch umgefallen ist. Wir haben zwei zweifelhafte Elfmeter gegen uns bekommen und das war dann praktisch der Abschied.
Und sicherlich die Auswechslung auch von Bernd Jakubowski, der uns hoffentlich von oben jetzt zuschaut, der dann raus musste und damit quasi das Karriereende eingeleitet wurde durch das üble Foul.
Ganz genau.
Danke für die wunderbaren Bilder, die wir jetzt hier eingeblendet bekommen haben, auch ans Dresdner Fußballmuseum. Dixi, zum 65. haben wir uns gedacht, damit du den Ärger von Uerdingen schnell aus dem Kopf bekommst, am besten rausschwitzen, macht euch ein richtig schönes Wellness-Wochenende in der Oberlausitz, in einer Suite im Vier-Sterne-Hotel bei Schumann mit tollem Spa-Tempel auf 3500 Quadratmetern. Das kann ich dir jetzt überreichen. Das Dankeschön. Ist unser Geschenk von 1953, der Dresdner Fußballtor. An die Dynamo-Legende Dixi Dörmer. Ob es dort allerdings die Dixi Dörmer Kraftmahlzeit gibt, das weiß ich nicht. Das habe ich in der Sendungsvorbereitung festgestellt, dass in der ehemaligen Dynamo-Club-Gaststätte der damalige Grillteller deinen Namen trug. Wusstest du das?
Kann ich mich leicht erinnern.
Weißt du, was drin war?
Nee.
Ich darf es dir vorlesen. Dixi Dörner Kraftmahlzeit, Grillteller Dynamo, verschiedene Medaillons mit Creme-Champignons, garniert mit Grillwürstchen, Leberragout. Dazu reichen wir ihnen verschiedenes Buttergemüse und Pommes frites. Der ehemalige aktive Spieler bei Dynamo Dresden, Dixi Dörner, ist heute auch noch aktiver Pol im Club. Kulinarisch liebt er die abwechslungsreiche Kost. Danke. Wie oft hast du deinen Teller selbst gegessen in der ehemaligen, in der damaligen Dynamo-Club-Gaststätte?
Wahrscheinlich jeden Tag.
Deshalb bist du so rüstig noch. Dixi, schön, dass es dich gibt. Schön, dass du das Dynamo-Idol bist. Marco, zum Schluss noch eine Facebook-Frage an dich von Achim Bachmann. Der kommt aus dem Eisfeld, so wie du, wohnt jetzt in München und fragt, Marco, wie verbunden fühlst du dich noch mit dem Eisfeld und wirst du ausreichend mit, jetzt muss ich ablesen, Stracke und Feldkicker versorgt in Dresden. Was bitte ist Stracke und Feldkicker?
Das sind Würste, die gepresst
werden. Die gibt es ja aber hier auch Würste, oder? Aber
ja, die nicht. Ja, ganz besonders. Ich bringe dir eine mit.
Gut.
Ohne Quatsch, verspreche ich dir. Ich werde versorgt von meinen Großeltern regelmäßig. Ich sollte es nicht so häufig essen, aber es schmeckt sehr, sehr gut. Etwas fettlastig, aber ganz feines Zeug.
Also wenn Sie im Eisfeld sind, rund um Heiligenstadt ist ja das Eisfeld, dann Leinefelde, dann kann man auf jeden Fall Stracke und Feldkicker mal unbedingt holen, sich beim Fleisch des Vertrauens, und das schmeckt dann. Also wir sind am Schluss dann nochmal kulinarisch, und Sie merken, Sie können uns jederzeit über die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram kontaktieren. Machen Sie das, und die Folge von 1953, der Dresdner Fußballtalk, gibt's immer im Netz unter 1953 TV. Das war die 10. Sendung unserer Sendung 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich darf mich bei meinen Gästen Dixi, Marco, Sven, Christian ganz, ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich beim Team, vor allem hinter den Kulissen. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, beim Publikum hier im Schillergarten. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wir sind zurück Anfang April mit der nächsten Folge von 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich freue mich schon sehr darauf. Vielen Dank. Tschüss.